Liebe Trader da draußen, denkt ihr auch, dass Auswahl keine Grenzen haben sollte? Mit Bitvavo wartet kein Limit auf dich. Über 400 Coins, starke Features und ein klarer Einstieg. Und das Beste, bei 20 Euro Einzahlung bekommst du 20 Euro Bonus geschenkt. Direkt loslegen und ganz ohne Hürde. Jetzt App laden, Bonus sichern und dein Krypto verdient mehr. Bitvavo. Link in der Beschreibung.
Donald Trump teasert die lang ersehnte Deeskalation in Nahost an. Die Märkte atmen auf und unsere Portfolios sind gerettet. Der gute alte Taco Trade hat mal wieder gezogen. Oder etwa nicht? Feiert Bitcoin gerade die wichtigste Entkopplung des Jahres? Oder ist das Ganze eher ein schlechter April-Scherz? Heute klären wir, ob der vermeintliche US-Abzug eine Falle sein könnte oder vielleicht doch die Erlösung. Und damit herzlich willkommen zum BTC Echo Markt Update. Ich bin Johannes, Redakteur, und an meiner Seite ist wieder Stefan Lübeck, unser Markt- und Chart-Experte. Stefan, wie ist dein erster Eindruck von der vermeintlichen Rettung der Märkte?
Ja, erstmal hallo ihr Lieben, hallo Johannes. Lustigerweise habe ich gestern oder wir beide davon gar nicht so richtig viel mitbekommen. Wir hatten gestern tatsächlich ganztägige Veranstaltungen bei uns in der Firma, mussten genau andere Sachen planen. Dementsprechend, als ich dann später mal aufs Handy guckte und auf einmal sah, dass der klassische Markt doch deutlich gen Norden gelaufen ist, Bitcoin sich angeschlossen hat und ich dann im Nachgang auch gelesen habe, was dann wohl angeblich die News wäre, da muss ich sagen, ja, Erholung sicherlich schön, sah auch gut aus, gerade mit Blick auf den klassischen Markt, charttechnisch und statistisch gesehen auch überfällig meiner Meinung nach. Gegebenenfalls denke ich aber, war Trumps Aussage dann sozusagen der Trigger, aber nicht der eigentliche Grund. Am US-Aktienmarkt, das konnte man auch am hohen Volumen im S&P 500 sehen, waren es insbesondere die Käufe von Pensionsfonds, meiner Meinung nach, die zum Quartalsende, das ist klassischerweise, dass immer am Quartalsende sowas geschieht, wenn dann auch quasi neue Gelder benutzt werden können, sozusagen an dem Kapitalmarkt zugeführt werden. Und gleichsam S&P 500 roundabout 7% im Jahr dann schon verloren hatte. Die Pensionsfonds dann mal wieder vermehrt reingekauft haben, was dann wohl ja, die Erholung angeschoben haben dürfte, meiner Meinung nach.
Yes, wir legen direkt los mit der Analyse. Gleich nachdem ihr nochmal in den Chat eure Altcoin-Wünsche für die Live-Analyse von Stefan gedroppt habt. Ich sehe schon einige, Canton zum Beispiel oder auch Hubar stehen da schon drin. Also jetzt fleißig reinhauen, dann analysiert Stefan die später. Wir starten mal in das Thema des Tages, vielleicht auch der Woche. Bitcoin im Grün nach der Meldung von Trump gestern. Die USA wollen sich sehr bald, heißt es, aus der Region zurückziehen, also Nahost. Angesichts der Ereignisse der letzten Woche ist eine gesunde Prise Skepsis hier aber wahrscheinlich nicht verkehrt. Der frühere nationale Sicherheitsberater John Bolton bewertet Trumps Aussagen zum Regimewechsel als den bewussten Versuch des Präsidenten, einen Sieg ohne Rücksicht auf die Faktenlage zu verkünden. Tatsächlich gab es dieses Mal ähnliche Stimmen aus dem Iran. Präsident Massoud Pezeshkian erklärte gegenüber dem EU-Ratspräsidenten, dass Teheran den Krieg beenden will, dafür aber verlässliche Garantien gegen künftige Aggressionen erwartet. Und ich glaube, das ist ja auch schon ein Stichwort. Ich tue mich generell bei dieser ganzen Nachrichtenlage schwer aufgrund der folgenden Aussagen. Trump sagt, dass ein formelles diplomatisches Abkommen mit dem Iran keine Voraussetzung für ein Ende des Kriegs sei. Das heißt, sein Rückzug und die Deeskalation, es beruht alles noch nicht auf offizieller Gegenseitigkeit. Wir wissen ja, er verhandelt ja teilweise mittlerweile mit sich selbst, ne, wie es so schön heißt. Und Präsident Trump betonte auch, dass es die USA nicht interessiere, ob die Meerenge nach einem amerikanischen Rückzug wieder passierbar sei. Die Rede ist von der Straße von Hormuz. Länder wie China oder eben die europäischen Verbündeten müssten sich schlichtweg selbst um ihre Ölversorgung kümmern. Und das führt mich zu dem Punkt, den ich in einem Artikel letzte Woche auch angeführt habe. Wir sind von dem Taco-Trade, Trump always chickens out, zum Nacho-Trade gewechselt. Not actually changing the Hormuz opening. Ist diese Deeskalation dein Fall, Stefan?
Ja, also wie ich am Montag schon meinte, ne, die Frage ist immer, wie definiert man überhaupt eine Deeskalation? Wir wissen, gehören dazu immer zwei Seiten und damit dann auch wirklich einen Kurswechsel in Richtung mehr Stabilität und vielleicht wieder Frieden hoffentlich eingeschlagen werden kann. Übrigens fährt Chinas Flotte, muss man mal ganz klar sagen, seit Start des Krieges und davor mehr oder minder eigentlich ungehindert die ganze Zeit durch. Die haben da wohl, ich sag mal, ein informelles Einverständnis mit dem Regime. Wir wissen auch, die sind nicht unerheblicher Technologiegeber, teilweise auch Geldgeber des Irans. Und sämtliches muss man sagen, das Lustige, wenn Trump dann sagt, China soll sich um sein eigenes Öl gucken, kümmern nahezu sämtliches Öl, insbesondere das, was aus dem Iran selbst kommt. Die produzieren ja zumindest aktuell noch und exportieren noch auf quasi, ja, Jahreshöchstständen, also so viel haben sie mehrere Jahre am Tag nicht mehr rausgehauen, zwischen 200 und 200 Millionen Barrel Rohöl am Tag. Das geht alles immer in Richtung China, muss man mal ganz klar festhalten. Insofern, China hat da nicht das Problem. Die EU schon eher, EU hängt aber nicht wirklich so stark da, muss man in diesem Fall sagen, zum Glück dran. Die, die es wirklich trifft, sind im Endeffekt die Länder in Asien, die, sagen wir mal, nicht die größten Nationen sind. Klar, Japan hängt mit dran, Südkorea hängt mit dran, aber allen von hören wir jetzt Stimmen aus Bangladesch, aus Philippinen. Philippinen hat heute gesagt, die rechnen damit, dass wenn es jetzt nicht, der sich nicht langsam ändert, dann dürften die noch für ein, zwei Wochen Sprit haben und dann sieht es schmal aus an der Tankstelle. Also insofern derartige Länder, die wohlgemerkt aber nichts gegen den Iran haben, nicht keine Aggressoren waren, sondern einfach die Leidtragenden. Insofern, ja, Herr Trump, ganz groß gemacht. Dass seitens der USA zudem gestern Abend, dann habe ich beiläufig gelesen, bekannt gegeben wurde, dass der Flugzeugträger George W. Bush und damit dann die nächste Kampfflotte der USA in die Region verlegt wird, ja, diese Aussagen eigentlich ein Stück weit doch relativieren. Zeigt eigentlich dieses, wie du schon sagst, er redet mit sich selbst, einen Tag dies, jeden Tag das, von Höckskin über Stöckskin. Und dann heute Morgen kam dann auch mit dieser Forderung, so nach dem Motto, die Länder sollten sich doch bitte selbst darum kümmern, also Japan wie auch Südkorea, die ja wohlgemerkt enge Verbündete relativ gesehen eigentlich von den USA sind, die beiden haben ebenfalls angekündigt, dieser Forderung indirekten von Trump auch nicht nachzukommen und keine Kriegsschiffe in Richtung Mittleren Osten zu entsenden. Also im Grunde genommen, die wollen da auch nicht mit reingezogen werden. Und das lässt ja die Relevanz von Trumps Forderungen im aktuellen Schlingerkurs dann irgendwie nochmal in einem anderen Licht erscheinen, wenn sie als enge Verbündete sagen, ja nee, also komm, lass mal, wollen wir nicht. Ja, und selbst eine Deeskalation, ne, sollte man sagen, da wird jetzt Iran, wie du schon gesagt hast, die wären potenziell dazu bereit, wenn da ein paar Parameter erfüllt werden und die USA will irgendwie sich so, sagen wir mal, rausziehen aus der Nummer, müsste das zum einen immer von beiden Seiten bestätigt werden und zum anderen muss das nicht zwangsläufig mit einer schnellen Öffnung der Meerenge einhergehen. Ne? Das eine ist dieses, komm, wir lassen mal die militärischen Handlungen. Die militärischen Handlungen sind logischerweise Raketen auf beiden Seiten oder Luftangriffe und dann auch Gegenangriffe in Form von Drohnen. Wird das zurückgefahren, heißt das ja nicht, dass die Meerenge in dem Sinne dann wieder als sicher gilt. Man darf ohnehin nicht vergessen, es wurde ja bisher kein einziger Öltanker oder so seitens der Iraner versenkt. Sie sagen einfach nur, oder Länder, die Aggressoren bei uns per Definition sind, die dürfen da jetzt nicht durchfahren. Ich habe das schon mal erklärt, Lloyd's of London, der quasi Monopolist auf Schiffsversicherungen, sagt einfach, das kostet euch so viel Geld, wenn ihr da ernsthaft durchfahren wollt. Das machen dann die meisten schlicht und einfach nicht, weil es dann einfach zu teuer wird. Bei Öl mag es sich aktuell noch lohnen. Bei vielen Frachtern zum Beispiel, mit dem, was sie transportieren, dürften dann die Kosten, die Mehrkosten, die dadurch entstehen, die Nummer schlicht und einfach unrentabel machen, gerade in Bezug auf das, womöglich dann doch mal irgendein Schiff getroffen wird und versenkt wird. Also insofern, die Gemengelage ist im Detail dann noch etwas anders, als Herr Trump mit seinem Straße offen, Straße zu dann irgendwie suggerieren will.
Genau, Trump legt das Feuer und lässt das andere löschen, basically. Und ganz ehrlich, wenn ich die Schlagzeilen auf dem Smartphone sehe, mittlerweile, ich scroll einfach nur noch durch, weil man weiß nicht mehr, was echt ist und was nicht und mit wem tatsächlich gesprochen wird. Deswegen ein Blick auf den Markt, der verrät uns nämlich tatsächlich die Wahrheit. Renditen auf Staatsanleihen, der Ölpreis und auch der Dollar sind im Zuge der Nachrichten auf dem Rückzug. Das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, aber Stefan, ist das eher eine technische Gegenbewegung oder hier auch wirklich ein Signal?
Ja, gute Frage. Der Markt reagiert aktuell, das sehen wir, diese sozusagen Nervosität, kann man sagen, auf jegliche Veränderung. In diesem Fall seichte Töne einer Deeskalation. Und da der Markt mehr und mehr, das muss man dazu wissen, zum einen Algorithmen getrieben ist, also Hochfrequenzhandel den Markt bestimmt, zum anderen eher auch sehr liquiditätsgetrieben. Das wissen wir vom Kryptomarkt auch, Market Maker gehen, wenn man so einfach sagt, auf der Unterseite liegt noch Liquidität oder auf der Oberseite, kann das sehr wohl bedeuten, dass es sich lohnen kann für Market Maker, also die im Grunde genommen ja, essentiell sind für die Preisentwicklung, sagen wir mal, dass die im Endeffekt die Kurse bewegen. Und dann schwingt das Pendel dann auch mal temporär mal wieder Dollar in eine andere Richtung. Wir haben gesehen, zuletzt seit Ende Februar im Grunde genommen, hier, ne, Freitag, 27. Februar, war das Tief beim 10-jährigen Staatsanleihen bei ungefähr 4%. Dann sind wir hochgeschnellt um, kann man gerade gucken, ja, warum geht meine Taste nicht? Na, so jetzt. Das sind, ja, gut 11%, die wir dazugelegt haben. Man muss dazu aber auch mal sehen, generell, du hast mich vorhin gesagt, kann man sowas charten? Wenn ich mal einfach sehe, und das wissen wir seit einer Weile, dass 4% eigentlich eine Marke ist, die Trump, oder Trump wollte eigentlich nicht, dass 4% oder dass die 10-jährigen Staatsanleihen, die Renditen lange Zeit über 4% bleiben. Alles über 4% ist unglaublich teuer für die USA. Und man will das versuchen, eigentlich drunter zu drücken, weil dann im Endeffekt wird es bezahlbarer. Stichwort Neuverschuldung bzw. alte Kredite rollen und quasi neue Kredite überführen. Und jetzt sehen wir aber, 4% ist auf der Unterseite im Grunde genommen der Boden, kann man einfach mal sagen. Sieht man, wie häufig das jetzt hier als Boden hier fungiert hat. Und da prallt er immer wieder ab und läuft gen Norden. Jetzt haben wir auf der Oberseite, wie gesagt, den Peak gesehen bei 4,4% irgendwo. Und, nein, 4, ich muss mal gerade was gucken. Ich werde hier gerade verwirrt, weil ich hier wieder so viele Sachen gleichzeitig angezeigt habe. Ich muss die mal gerade wegnehmen. So, jetzt ist es richtig. Doch, lag ich richtig. 4%, genau. Und in der Spitze 4,4% ungefähr oder 4,44%. Jetzt sind wir wieder auf 4,29% runtergekommen. Das heißt, in den letzten Tagen 3,5% runter. Das macht natürlich auch erstmal was. Das sieht auch im ersten Blick erstmal nach Entspannung aus. Steht aber weiterhin deutlich oberhalb dieser wichtigen Schwelle von 4%, das muss man sagen. Und auch mit Blick auf den Crude-Preis, also Rohöl, kann ich exemplarisch mal, ups, gerade schnell den Rohölpreis so einmal schnell aufgezogen, zack, hier, da seht ihr es, diese Bewegungen sind ziemlich enorm. Das ist jetzt, wie gesagt, Crude, das ist der West Texan Intermediate, das heißt, es ist das US-Öl. Die waren in der Spitze gestern vor diesen ganzen Ankündigungen auf knapp $107 gelaufen, waren dann runtergefallen auf $96. Das waren ungefähr also 9% runter. Jetzt sind wir aber dann trotz dieses, ne, erstmal ein bisschen Entlastung, würde ich mal sagen, sind wir sehr schnell wieder hochgelaufen und stehen jetzt wieder knapp 4% höher bei oberhalb dieser, ja, psychologischen Marke von $100. Kann einfach subsumiert sagen, Market Maker dürften sich aktuell die Taschen voll machen oder Leute, die Volatilität handeln. Und wir sehen das ja tatsächlich auch, wir hatten das ja in der Vorwoche angesprochen, dass Crude und Brent, diese Kontrakte auch auf Hyperliquid, ja, die waren die im Endeffekt Hyperliquid die ganzen Gelder und bescheren im Endeffekt die Einnahmen, weil die ja auch unter den, ich weiß nicht gar nicht, Top 4 Kontrakten waren, die am meisten überhaupt über die auf Hyperliquid gehandelt werden. Das bedeutet ein Stück weit auch, ein Teil der Anleger, die dort handeln, sind logischerweise auch Retailer, die jetzt wild mitzocken, sich womöglich dann die Finger verbrennen, weil sie wahrscheinlich immer oben so nach Motto kommt die Gier und dann longen sie eher das hoch und verkaufen hier unten oder shorten das Tief. Das ist halt immer so eine Sache. Insgesamt, da habe ich nochmal einen Chart mitgebracht, muss man sagen, dass bezogen auf Ölhändler wie auch Ölproduzenten, die sind massiv short. Und jetzt habe ich da teilweise gelesen, dass die Leute gesagt haben, ja, die rechnen doch mit, dass die Kurse dann fallen, wenn so eine großen Player dann short gehen. Nee, was machen die im Endeffekt? Die sichern ihre quasi Spot, den hohen Spotpreis, den sie ja haben, wenn sie Ölhändler sind und auf physischem Öl sitzen oder Ölproduzenten sind und logischerweise physisches Öl in den Markt geben, sichern sich eventuell gegen eine schnelle Entspannung quasi ab, weil sie dadurch den Preis sozusagen einfrieren auf einem hohen Niveau. Weil sie im Endeffekt wissen, okay, fällt der Kurs jetzt wieder, würde das unseren Spotpreis unseres Rohöls, würden wir weniger Gewinne machen. Wir sichern das aber mit einfach in einem Short ab und im Endeffekt zahlen die ein bisschen Funding-Raten. Das gleicht sich dann aber aus, wenn wir das geschickt machen. Und dadurch können wir den Preis jetzt auf so einem hohen Niveau im Endeffekt locken. Einfach gesagt, der Rubel rollt im Ölsektor. Nicht nur Putin freut, sondern auch generell. Und ja, das Iran eigentlich, das war dann gestern so mehr oder weniger das Letzte, bevor ich ins Bett gegangen bin, was ich da noch gesehen habe, dass die gestern eine Pipeline in den Emiraten, in der UAE, angegriffen haben und die jetzt erstmal, zumindest mal aktuell kein Rohöl mehr durchfließt, zeigt auch, es ist nicht so richtig mit einer zeitnahen Entspannung irgendwie zu rechnen. Die einzige große Pipeline, die aktuell noch läuft, ist die der Saudis, wo ja immerhin ja was 7 Millionen Barrel am Tag durchgepumpt werden, die ein bisschen einen Teil das kompensieren können, was durch die Straße von Hormuz nicht mehr geht. Aber es riecht jetzt für mich nicht nach, das wird jetzt alles super und morgens zu Ende und alle gehen nach Hause.
Liebe Traderinnen und Trader, genau die, die durch Coins scrollen wie durch Reels. Die den Markt nicht nur lesen, sondern fühlen. Und die glauben, dass Auswahl keine Grenzen haben sollte. Erst recht nicht beim Traden. Dein Krypto verdient mehr. Denn mit Bitvavo sind über 400 Coins bereit, wenn du es bist. Jetzt App laden und noch heute mit Krypto durchstarten. Über 2 Millionen Trader sind schon dabei. Bitvavo. Kryptowährungen sind volatil und riskant. Investitionen können zum Verlust des gesamten investierten Betrags führen.
Blödolo schreibt, die Shorts werden jetzt destroyed. Ich glaube, damit sind dann halt auch die Öl-Shorts gemeint. Meinst du, das ist, was wir jetzt auch gerade sehen hier bei der technischen Bewegung, also diese Wick, die wir auch gesehen haben, einfach Short-Covering? Das ist so banal.
Du meinst das hier?
Im Prinzip.
Die Gegenbewegung.
Genau. Das wenn das ist gemeint
Sicherheit.
War.
Klar, wenn du siehst, Leute fangen an, nehmen wir einfach mal den klassischen Händler, wenn man jetzt nicht gewillt war, sozusagen die Hochs zu kaufen, wenn man vielleicht auch weniger versiert ist, was machen Leute immer? Leute sagen, okay, hier irgendwo sind ja die Tiefs und die traden im Grunde genommen, komm, lass uns hier mal den Ausbruch traden. Das ist ein Stundenchart, ne? Bedeutet, hier, oh, Support, 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 oh, bricht hier durch. Was macht dann insbesondere Retail oder Leute, die im Grunde genommen, ja, nicht antizyklisch, sondern zyklisch versuchen zu handeln. Die kaufen genau hier rein. Dann kommt der Dip. Dann was machen sie? Bestenfalls sichern sie sich hier schnell plus minus null ab irgendwo in dem Bereich. Oder aber sagen, ja, warte mal, gut, Stop-Loss, den sollte ich ja dann irgendwo ein bisschen über diese Hochs hier packen. Das heißt, mein Stop-Loss packe ich irgendwo hier hin. Was machen Market Maker? Okay, das ist die Bewegung, das ist die Gegenbewegung. Wir sind jetzt hier schon einmal genau rangelaufen. Hier irgendwo sind sie short. Die ersten werden im Grunde genommen, ne, die Shorts eng hatten und quasi hier aufgemacht haben. Das hier dürfte teilweise schon Short-Covering gewesen sein. Die meinen, ich setze mich ja oberhalb hin, die stehen hier. Würde mich also nicht wundern, wenn irgendeine Nachricht kommt, dann gibt es einmal einen kurzen Spike hier rein. Dann kannst du meinetwegen sogar so weiterlaufen, dann würden aber diese ganzen Shorts im Zuge eines Coverings dann im Endeffekt auch wieder abgeholt werden.
Alles klar. Ja, Blödolo meinte tatsächlich Shorts bei Bitcoin, dazu kommen wir auch gleich, aber ich denke auch dieser Exkurs war dahingehend
Shorts
ziemlich
informativ. Shorts bei Bitcoin?
Genau, ich denke, das soll so ein bisschen sagen. Auch vorweggreifen, was wir heute auch thematisieren. Okay. Wir schauen gleich nochmal rein, aber ich würde einmal noch das Ganze so ein bisschen zusammenfassen wollen. Also ich denke, die Iraner, die werden die Straße von Hormuz weiter als Absicherung nutzen, bis es halt einfach diplomatische Garantien gibt. Vorher bleibt die Lage dort auf jeden Fall ungeklärt, du hast auch gesagt, so der Konflikt geht ja weiter. Experten haben auch auf das niedrige Handelsvolumen bei der Erholung in Asien heute Morgen gewiesen, da gab es ja auch Pumps, aber wohl auch nicht auf hohem Volumen. Also da vielleicht auch eher ein Signal für eine algo-getriebene Gegenbewegung statt wirklich auf Überzeugungen fußenden Bewegungen. Und ja, das ist auch gesagt und gerade gezeigt, der Ölpreis sinkt, aber bleibt erhöht, was laut Experten auch ein Dauerzustand sein könnte. Und das könnte sich dann auch entsprechend mittel- bis langfristig in den Quartalszahlen und Ausgaben der Unternehmen widerspiegeln und hat natürlich auch dadurch dann irgendwo Einfluss auf die Inflation. Ich sag mal einfach jetzt einen Monat weiter gedacht, ein fieser Inflation Print und die ganze Party wäre wieder vorbei, selbst wenn es den Anschein einer positiven Auflösung hat nach Trumps Reden. Das ist ja das, was wir auch oft bekräftigt haben. Auch wenn Trump sich jetzt rauszieht, heißt das ja nicht gleich, dass diese langfristigen Effekte einfach verpuffen, sondern da passiert ja noch viel. Ein kleiner weiterer Exkurs, der mich auch ein bisschen nervös gemacht hat. Der womöglich beste Investor aller Zeiten, Warren Buffett, hat sich gestern in einem CNBC-Interview geäußert und meinte, was wir ja gerade auch an den Märkten sehen, vor allem in Amerika, das sei nichts, also im Vergleich zu seiner Erfahrung. Und Berkshire Hathaway sei wohl bereit, bis zu 1 Milliarde US-Dollar an Cash-Reserven zu mobilisieren. Da werde ich ein bisschen hellhörig.
100 Milliarden.
Was habe ich gesagt?
Eine.
Achso, 100 Milliarden, genau. Also an Cash-Reserven, die man da mobilisieren will. Ich glaube, die sitzen auf 300, 400 Milliarden. Macht mich nervös dahingehend, wenn die schon darüber reden. Meinst du, dass der Crash kommt, Stefan?
Ich tue mich immer schwer mit diesem Begriff Crash. Er sieht die heterogene Problemlage am Markt. Ich glaube, die sehen wir alle, die besprechen wir ja hier auch regelmäßig, deswegen sind wir ja auch hier. Und ich gebe ihm dahingehend recht, dass 7% Korrektur, hat man sich gerade sogar am Montag direkt mal angesprochen habe, 7% Korrektur im S&P, gerade, ja, das ist gerade in einem Jahr der durchschnittlich oder die durchschnittlich vorkommende Kurskonsolidierung. Pi mal Daumen, roundabout 6-7% einmal im Jahr gibt es ohnehin mal einen Dämpfer. Jetzt ganz unabhängig von Krieg hier oder Wirtschaftsproblemen dort. Das passiert so gesehen immer. Berkshire, muss man sagen, hat alle Zeit der Welt, bis sie womöglich wieder nachhaltig einsteigen. Die sitzen, du hast es schon gesagt, ich glaube in der Spitze 386 Milliarden. Das ist auch ein All-Time-High. Da sitzen sie auch schon eine ganze Weile drauf. Also es ist nicht so, dass sie das jetzt in den letzten 2 Monaten aufgebaut haben, sondern er hat relativ, ich glaube vor einem guten Jahr, über einem Jahr schon, also bevor wir im Grunde genommen diesen Diver hatten, durch den, der dann im Liberation Day mündete, schon Positionen teils deutlich reduziert gehabt. Dass er gewillt sein könnte, 100 Milliarden, also roundabout ein Viertel des Cash-Bestands, erstmal zu deployen in den Markt, dürfte auch dem geschuldet sein, dass einige Firmen, und das hatte ich am Sonntag im Livestream, das hatten wir am Montag, hatte ich das auch mal kurz angetriggert, einige Firmen, allen voran auch Schwergewichte, wie zum Beispiel eine Microsoft zum Beispiel, ja, fast 40% unterhalb des All-Time-Highs momentan rangieren. Das dürfte auch Buffett zumindest mal genauer hinschauen lassen oder seine Firma, und dass sie sagen, Mensch, die Cash-Cow, Microsoft, Top-Player, vielleicht macht es Sinn, da mal einen Fuß in die Tür zu kriegen und eine Position aufzubauen. Da sehen die natürlich auch, wenn hochprofitable Unternehmen 40% unter All-Time-High handeln, unter der Prämisse, dass dann womöglich noch ein bisschen mehr folgt, gehen wir jetzt mal von diesen durchschnittlichen 15% im S&P aus, würde bedeuten, Microsoft meiner Meinung nach dürfte nicht noch mal so stark jetzt dann weiterfallen, wie es die letzten, ja, fast 6-8 Monate vor allen Dingen gemacht hat. Ich rechne aber dennoch mit, dass sie dann noch ein bisschen weiter mit zurückkommen konnten. Und dann wäre natürlich interessant, weil es kann bedeuten, 45-50% vielleicht Microsoft unter All-Time-High. Wer dann nicht sich überlegt, Mensch, da einen Fuß in die Tür zu bekommen, das, ja, denke ich mal, Berkshire dürfte vor allen Dingen auch antizyklisch auf so eine Unternehmen hinaus wollen, die, wie gesagt, Quartal für Quartal Milliardengewinne produzieren, quasi Monopolisten sind, und dann ist es natürlich sowas immer interessant, auch gerade wenn du mittel- und langfristig investiert bist, so wie Berkshire.
Alright, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu Bitcoin und danach einmal direkt auf die Charts. Bitcoin, positive Zeichen auf jeden Fall, schloss den März leicht im Plus und beendet damit seine Negativserie von 5 Monaten in Folge mit Verlusten. Und auch bei den ETFs gab es ja wieder 117 Millionen Dollar an Zuflüssen in einem Tag. Die Kryptoleitwährung hat sich damit überraschend gut gehalten, während ja Nasdaq und Co., ich habe es gerade angesprochen, 6-7% im Minus waren im März. Angenommen, die Deeskalation ist jetzt echt, wir bleiben jetzt mal die Optimisten, und an den traditionellen Märkten geht es wieder Richtung All-Time-Highs. Glaubst du, Bitcoin kann dann überproportional nach oben performen? Ich hatte ja jetzt zum Beispiel eigentlich auch mit mehr Plus gerechnet bei Bitcoin, wenn es sich jetzt hier um eine echte Deeskalation handelt. Wir müssen natürlich auch gucken, was Donny heute Abend dann nochmal sagt vor der Kamera. Aber wie siehst du das?
Ja, immerhin haben wir das mal geschafft, hier im März, ne, plus 1,8% nach 5 roten Monaten, du hast es schon gesagt, den positives Monatsschluss zu schaffen. Man muss auch sagen, ne, wir hatten, und der Februar hat ja geschlossen quasi am Tag der, des Einmarsches oder des Kriegsbeginns, will man sagen, der Angriffe auf den Iran, das war der 28. Februar. Und dann haben wir in den Monaten, ne, Januar, Februar, insgesamt einmal minus 10, einmal minus 14 gehabt. Und im März hatten wir, obwohl jetzt die ganze Zeit diese militärische Auseinandersetzung war, dann war ein Tag dies, jeden Tag das, also quasi der Newsflow war weder konsistent noch in irgendeiner Weise eigentlich ermutigend, dass man sagen würde, man will jetzt eher vielleicht in ein Asset investieren, was womöglich traditionell ein bisschen im Risk-Busted zu verordnen ist, in diesem Fall Krypto bzw. Bitcoin. Und was ist, wir haben wieder erwartend plus 1,8% gemacht. Wir wissen, der S&P 500 hat seit Kriegsbeginn minus 7% gemacht. Das zeigt schon mal eigentlich solide gegen den Markt. Das meinte ich, diese relative Stärke, auf die ich die letzten Wochen auch immer wieder hingewiesen habe. Das kann erstmal, ja, zumindest positiv stimmen. Gerade wenn wir gucken auf die Statistik im April und im Mai, weil da seht ihr 12% im Average und 8% im Mai im Average und vor allen Dingen Median gucken, das würde immerhin bedeuten solide 5% im April und sogar 9% im Mai. Insofern, die Statistik ist die nächsten Monate auf unserer Seite und könnte dann vielleicht im Zuge dessen, dass wir dann auch wirklich deeskalative Tendenzen sehen, dann Bitcoin tatsächlich, ja, eine Fortsetzung der Erholung im Endeffekt an allen Leuten, meiner Meinung nach.
Ja, wir gucken gleich mal auf den Bitcoin-Chart. Noch ein kurzer Shoutout für die offizielle BTC Echo-App, verfügbar im App Store und im Play Store. Damit bekommt ihr Echtzeit-News, Kursalarme, Prognosen und Analysen und bleibt immer top informiert. Den Link gibt es auch einmal zum Download in der Videobeschreibung. Und da nochmal das BTC Echo Plus Abo ans Herz gelegt. Da habt ihr nochmal über die Newslage hinaus Experten-Views, Interviews und natürlich auch deine Kursanalysen, Stefan, weil nicht alles kriegen wir natürlich hier in diesem Video abgedeckt. Das heißt, auch da auf der Seite noch viel, viel mehr Content von Stefan. So, ich habe auch schon die Coins, die so im Chat sich angesammelt haben. Canton Bar ist mit dabei, Chainlink ist einmal gefallen. Jetzt gab es gerade nochmal Algorand, das ja jetzt Quantum Resistant sein soll. Habe ich jetzt noch nicht verifiziert, aber müssen wir auch nicht unbedingt machen. Schauen wir mal gleich rein. Auf jeden Fall erstmal Bitcoin und dann zu den Altcoins. Stefan, Bühne frei für dich.
Ja, Bitcoin macht tatsächlich, und das finde ich eigentlich immer wieder interessant und auch echt quasi so gesehen positiv. Wo sind wir am Sonntag hingelaufen in der Spitze? Ne? Genau an diese Unterkante 65.000, da haben sich die Bullen ein Herz gefasst, eine Gegenbewegung initiiert. Montag war es dann so verhalten, gestern dann nochmal einmal lustigerweise genau dieser Retest, Rausschüttler kann man sagen, bei ziemlich genau 66.000, also quasi genau diese Tiefs, diese Werte, einmal Schlusskurs hier und Eröffnungskurs hier vom Sonntag und Montag. Noch einmal rangelaufen, gesweept und dann im Endeffekt ging es gen Norden. In der Spitze waren wir gestern Abend bei 68,5. Heute geht es erstmal vorsichtig weiter. Ihr seht aber schon wieder bislang, und deswegen wird es vielleicht auch spannend, Johannes hat es angesprochen, was Donny im Endeffekt dann macht. Diese Kerze hier, eine Doji-Kerze, bedeutet, der Markt ist gerade unentschlossen. Wir haben hier Wick oben, Wick unten, das heißt sehr viel Docht. Bedeutet, der Markt ist so ein bisschen hin und her gerissen. Was geht jetzt eigentlich? Darf auch nicht verwundern. Wir haben den Bereich 69, hatte ich angesprochen, Linie im Sand. Wir haben die 20-Tage-Linie, die hier langsam ankommt. Das ist im Grunde genommen das auf der Oberseite, was rausgenommen werden muss. Wir sind zumindest mal wieder in der neutralen Zone, was den RSI angeht. Das reduziert den Abgabedruck, muss man ganz klar sagen. Und ja, Oberseite, ein Schluss unter der Prämisse, dass wir die 69.000 rausnehmen. Damit hätten wir die 20 Tage nicht zurückerobert. Sehe ich eine gute Chance, dass wir bis in die Zone wieder 70.5 laufen. Und 70.5 vielleicht sogar ein bisschen höher. Ich markiere das mal gerade so mal schnell so. Das ist eigentlich der Bereich, der jetzt für mich irgendwo hier wichtig wird. Als nächster Zielbereich auf der Oberseite sollten wir diese 69 zurückerobern. Ob es für mehr reicht, da müsste dann tatsächlich wirklich mal von allen Beteiligten, müssen die mal alle einen Schritt zurücktreten und alle sich mal ein bisschen dann wirklich auch die Energie zeigen und auch den Willen zeigen, wirklich, okay, wir wollen das jetzt diplomatisch lösen, wir wollen wieder an den Gesprächstisch zurück, auch seitens Israels müssten die Aggressionen mal aufhören, dann hätten wir eventuell dort eine Chance. Das ist so quasi Oberseite für mich kurzfristig jetzt das Niveau, worauf wir achten. Gehen wir zurück unter ja, 67,2 oder so, haben wir sehr schnell eigentlich wieder eine Möglichkeit, dass wir in den Bereich um 66 irgendwie zurückfallen dürften. Und dann ist die Frage, ne, das ist ein bisschen das Problem, das hatte ich glaube ich am Montag auch einmal so kurz angerissen, warum die 69 jetzt auch so wichtig ist. Ne? Wir haben hier so eine Bewegung gemacht, hier haben wir erstmal wieder gedreht, braucht nicht wundern, das war hier die ganze Zeit Support. Dann kommen wir zurück und dann müssen wir eigentlich zwingend diese Linie im Sand, nenne ich sie immer, die 69 dann auch wirklich zurückerobern, weil sonst laufen wir die Gefahr, dass wir so eine Art Trend entwickeln hier, hier Fehlausbruch 69 nicht schaffen, dann hier zurück runtergehen und dann hier wieder hinkommen. Und ich glaube, kommen wir hier nochmal hin, dann wird es langsam schwer, diese 65 noch zu verteidigen. Ne? Dann ist sehr wohl, dann steigt meiner Meinung nach die Wahrscheinlichkeit, gerade wenn wir neue Hiobs-Botschaften sehen und wenn man dann auf einmal klar wird, okay, die wollen sich doch Kark Island nehmen, die wollen, er erzählt da, das sind einfach Durchhalteparolen, damit er sein Militär besser in Stellung bringen kann im Endeffekt. dann sehe ich sehr schnell eine Möglichkeit, diese 63, 62 irgendwo anlaufen. Und das ist dann wirklich so der letzte, Support auf der Unterseite, der eigentlich meiner Meinung nach noch verhindern kann, dass wir im Endeffekt dann wirklich neues Jahrestief anlaufen. Und sei es nun ein Sweep in Richtung grob 58.000, dass wir dann schnell recovern könnten, damit man im Grunde genommen alle die hier irgendwo long gegangen sind, wo nicht wenig analog zu quasi dem, was ich vorhin bei Öl erklärt hatte, dürfte diese Zone hier die Zone sein, wo Stop-Losses liegen. Und dann werden die einmal gesweept von den Market Makern, nur um dann im Endeffekt einen Fake auf der Unterseite zu machen, analog zu dem Fake auf der Oberseite, den wir ja vorher hatten. Das nur mal so dazu. Da war die Frage mit den Shorts, die aktuell gekillt werden bei Bitcoin. Vielleicht da noch ganz kurz einmal drauf eingehen, dann können wir da auch in einer kürzeren Zeiteinheit das im Endeffekt machen. Ja, wir haben letzten Donnerstag, Freitag diesen Abverkauf gesehen. Ne? Wir hatten im Grunde genommen, dass diese Zone um 70,5 dann nicht gehalten hat. Donnerstag, dann ging es tiefer. Und dann war im Grunde genommen diese zwei Pushes. Also wir hatten ne, quasi zweimal Volumen drin. Das war der Push 1. Dann haben wir hier seitwärts kurz konsolidiert. Dann konnten wir aber diese 69 nicht halten. Und dann kam Push 2 zurück in diesen Bereich, in diesen Support-Bereich hier. Ja, einige Leute dürften tatsächlich, die sozusagen vernünftigen Shorts angesetzt haben, werden irgendwo hier oben geschortet haben. Viele, und deswegen ist es auch mit dem Short-Covering schon richtig, was du meinst, dieses 69.000 geschortet, weil dann vielleicht auch die Schräglinien-Trader wieder am Start waren, die dann gesagt haben, oh hier, da war doch aber eine schräge Linie, die habe ich jetzt hier geschortet, weil jetzt ist das gebrochen, dieser Trend hier, Bams. Und das heißt, die haben hier dann irgendwo hier angefangen reinzuschorten. Und das ist natürlich so eine Gegenbewegung hier oben schnell rein, bedeutet dann, die Shorts werden einmal wieder abgeholt, beziehungsweise die Stop-Losses gezogen. Das ist ja wohl möglich, nur mal das, damit man das mal so sehen kann. Was man unabhängig davon, ja, und das ist immer wieder das Gleiche, wenn Leute sich fragen, ja, aber wie hätte ich das denn traden können? Ne? RSI, ganz einfach RSI. Auch 4-Stunden-Chart, ne? Keine kleine Zeiteinheit. Ne? Nicht 5-Minuten-Chart, Scalp, sondern man konnte man hier schon sehen, tief, höheres Tief. Das heißt, im Grunde genommen, dieser Sweep hier, Sonntagnacht, der war von der Trendstärke her gar nicht so am Start, also quasi nicht wirklich nachhaltig, und das konnte man sehr wohl auch erkennen, in Kombination mit, das war ja, dass im Endeffekt klar war, dass dieser Bereich um 65.000 einfach ein wichtiger Support ist. Insofern hat sich erstmal hier gezeigt, sowas kann man dann auch für Einstiege im Endeffekt nutzen, meiner Meinung nach, wenn man denn sowas sieht und wenn man meinetwegen short ist und sich überlegt, okay, kommt da jetzt der Durchbruch? In dem Moment, wo ich sehe, derartiges passiert und ich war meinetwegen hier irgendwo short gegangen, dann heißt es immer Gewinne mitnehmen, auch bei Shorts, ne? Immer sich selber sozusagen belohnen dafür, dass man den Trade gemacht hat und dann sagen, okay, entweder ich ziehe den Stop-Loss im Grunde genommen ins Plus und setze ihn ran, sobald er meinetwegen diese Marke hier zurückerobert wird, oder ich gehe ganz eng oder ich verkaufe in diesem alten Support-Zone, verkaufe Teile meiner Shorts und wette nicht darauf, dass ich den einen Trade mache, der dann das Ding einfach gen da unten gen Süden läuft, weil wir haben gesehen, Bitcoin hat eine relative Outperformance gegenüber klassischen Markt gezeigt und wieso sollte die jetzt einfach weggehen? Kann immer alles passieren, aber wir haben den Wahrscheinlichkeiten und dass aus dem mir nichts, dir nichts auf einmal sich das alles umdreht, ist statistisch gesehen dann eher unwahrscheinlich so rum.
Alright, ja, gerade herrscht im Crypto-Space eine kleine Debatte. Genau geht es um Canton und die Permissionlessness von Canton, ob das eine echte Blockchain ist oder nicht. Fakt ist, viele Instis bauen auf Canton. Wir sehen hier eine kleine rote Kerze. Stefan, hast du deine Posi eigentlich noch?
Ich habe die Posi noch und ich habe die sogar auch im Musterportfolio noch. Also meine private Posi ist bei 8 Cent. Also ich habe irgendwo hier, ich glaube, ich habe hier den Ausbruch hier zurück, die Rückeroberung von diesem Bereich hier irgendwo gekauft, wenn ich mich recht entsinne. 8, etwas waren es. Und ich glaube, ich habe bei uns, als wir nämlich diesen Retrace damals, den hatte ich ja auch erklärt, da habe ich damals gesagt, hier Retrace, dass wir irgendwie in diese Zone hier retracen könnten, bevor wir dann weiter hochlaufen, habe ich irgendwo bei gut 10 Cent fürs Musterportfolio gekauft. Natürlich immer relativ zu einer Bitcoin-Posi muss man das anpassen, volumentechnisch. Ich würde jetzt auch nicht all in Canton gehen. Und ja, da ist gerade viel los. Fakt ist aber auch, der Kurs hat sich, und das war interessant zu sehen, ich glaube zum Beispiel letzten Freitag, als Bitcoin so schwächelte mit dem Gesamtmarkt, war Canton einfach auf 24-Stunden-Basis auf einmal ein Plus. So als wäre es irgendwie so eine Art Stablecoin, wenn der Restmarkt schwächelt. Insofern, ja, wir haben jetzt gerade wieder gesehen, ne, hier war dann auch, das war auch diese Erholung hier, also Freitag, Samstag, das war hier die relative Stärke, Samstag dann sogar die Erholung. Dann haben wir aber weiterhin tieferes hochgebaut, also wir haben so eine Art immer noch Abwärtstrend intakt, beziehungsweise Konsolidierung intakt. Nichtsdestotrotz ist für mich dadurch, da, wie du schon sagst, im Detail, weißt du, ob ich habe schon so viele Projekte, die fundamental oder auch technisch vor allen Dingen super stark waren und im Endeffekt ist nichts draus geworden. Hier heißt es, ja, ist das vielleicht alles nur, Entschuldigung, meine Wortwahl, Verarschung und ist das überhaupt eine richtige Blockchain und passt das überhaupt alles und ist das nicht Scam? Who knows? Ich weiß auf jeden Fall, dass große Unternehmen à la ICE, à la große US-Banken mittlerweile einen gewissen Teil über Canton abwickeln. Ich weiß, dass die Leute im Hintergrund bei Canton sind, irgendwelche former Goldman Sachs Händler etc. pp. Also das sind zumindest mal gut in der Wall Street oder an der Wall Street gut vernetzte Menschen. Und insofern kann das Ding auch noch höher gehen, obwohl vermeintlich alle dagegen wettern. Ich will nur mal eins anführen, Mantra, weil wer sich daran erinnern kann, AM, glaube ich, ist das Kürze, oder? Mantra, was? OM, genau, OM, Entschuldigung. Ja, OM, so rum war es. Mantra kam von 2 Cent, ist auf 9 Dollar gelaufen, hat keiner gesehen, war im Endeffekt womöglich auch ein Scam. Wir haben frühzeitig da irgendwann mal darauf hingewiesen und gesagt, ey Leute, nehmt bitte Gewinne mit, weil die TVL und die ganzen On-Chain-Daten geben in keinster Weise deren Market Cap her. Ein, zwei Wochen später hat es Rumsdi-Bums gemacht. Aber auch dort ist das Ding monatelang gelaufen. Und auch Scam hin, Scam her, da waren auch, die waren auch gut vernetzt. Das war auch von ehemaligen Wall Street-Menschen im Hintergrund mit gegründet. Die wissen, wie man ein Produkt verkauft. Und das ja, ist traurig vielleicht für den Space, aber im Endeffekt, wenn ein Produkt von vielen TradFi-Größen in irgendeiner Weise supported oder wird oder vermeintlich genutzt wird, dann bin ich der Letzte, der sagt, ja, oh, das Ding muss jetzt aber auf Null fallen oder Scam und das wird man keine Gewinne mitmachen. Nee, also insofern, ich bleibe mal weiter drinne. Meine Positionen oder auch die von Musterportfolio sind beide im Plus. Also insofern bin ich da auf der sicheren Seite. Und wird sich der Gesamtmarkt, der Kryptomarkt erholen, sehe ich durchaus Chancen, dass auch Canton noch eine Ecke höher gehen wird, Johannes.
Okay, ja, wir bleiben mal so ein bisschen bei dem Insti-RWA-Game. Hier wurde sich unter anderem auch nochmal Chainlink, aber Avalanche finde ich besonders spannend unter dem Aspekt. Avex zweimal im Chat vorgekommen, lange nichts mehr von gehört, hat ja aber auch natürlich große Partnerschaften. Man fragt sich ein bisschen, was daraus geworden ist.
Die haben das auch heute wieder Chainlink irgendwas vermittelt. Ich habe irgendwas heute auch über Chainlink gelesen.
Nee, ich rede gerade von Avalanche. Chainlink, ja. Chainlink gefühlt jede Woche. Das ist ja auch sowieso so ein Dilemma, dass der Kurs dann auch irgendwie nichts macht, weil die haben ja noch mehr Partnerschaften als jetzt sowas wie Canton. In jedem RWA-Ding irgendwie vernetzt von großen Unternehmen und so weiter und so fort. Das ist nochmal ein ganzes Thema für sich. Wir können auch gleich nochmal auf den Chart gucken, aber Avalanche würde mich jetzt tatsächlich hier auch interessieren.
Okay, dann machen wir Avalanche, weil so viel Zeit haben wir nicht. Dann machen wir Avalanche, Chainlink haben wir auch häufiger. Ihr habt auch gesehen, Chainlink hängt da an diesem Support-Bereich in den Breiten. Fest muss man ganz klar sagen, da passiert nicht so viel aktuell. Ja, das Problem bei Avalanche, das Lustige ist, dass die eigentlich auch ganz dezidiert eigentlich Partnerschaften liefern und dass dieses Avalanche-Team, die haben noch so ein Formula E-Team, was sogar sehr erfolgreich ist. Und das wird auch darüber übrigens mitfinanziert tatsächlich. Der Kurs gibt, obwohl man teilweise die auch viel mit RWA versuchen, dies, das, auch keine langsame Chain ist in dem Sinne. Passiert eigentlich seit einer ganzen Weile nichts, muss man sagen. Wir schaffen zumindest, um mal in den Chart zu gehen. Ihr seht, Unterkante ist schon, sollten wir nachhaltig, kann man eigentlich sagen, die 8,60 Dollar aufgeben. Ne? Die haben wir jetzt per Tagesschlusskurs. Dies war abgeleitet aus diesem September 23 Tief. Dann vom 10.10. nochmal in der Woche vom, als quasi unser Black Swan Event in Krypto, unser exklusiver. Der Bereich 8,60 Dollar ist der Make-or-Break-Bereich auf der Unterseite. Geben wir den nachhaltig auf, geht es Minimum mal in Bereich dieses Jahrestiefs zurück. Dann sehe ich aber zunehmende Wahrscheinlichkeit, dass wir in diesen grünen Block irgendwo zwischen was 7 Dollar und 6,30 Dollar zurückfallen. Das mal für die Unterseite. Schaffen wir es, diesen Bereich 8,60 Dollar zu halten? Und da seht ihr schon, wie viele Tage das jetzt hier immer wieder gehalten hat. Der muss sich bestätigen, also da muss sich der Kurs stabilisieren. Dann haben wir eine Chance, meiner Meinung nach, und das ist auch wieder abgeleitet, das ist immer so geil bei Krypto, dadurch, dass Krypto so viel der Retail unterwegs ist, kann man wirklich dieses ganze einfache Support und Resist so gut spielen. Wir wissen Support, Support per Tagesschlusskurs, dann haben wir den hier aufgegeben und dann heißt es aber nur, weil wir hier einfach durchgefallen sind, heißt das nicht, dass der dann nicht mehr wichtig ist. Das haben wir dann gesehen am Montag jetzt, nee Quatsch, am letzte Woche Montag, genau, das ist ein Wochenchart hier, sprich 10,60 Dollar auf der Oberseite. 10,60 Dollar rausgenommen, würde bedeuten, wir laufen in den Bereich 11,80 Dollar, da haben wir die 20-Wochen-Linie, da haben wir in den Bereich, der in der Vergangenheit ebenfalls auf Wochenschlussbasis hier wichtig war, hier erst Resist war, da Support wurde, bedeutet irgendwo diese Zone, könnte dann Kursziel sein, maximales Kursziel, das muss man jetzt gerade ganz klar so festhalten, ist definitiv dieser Bereich, weil der in der Vergangenheit so wichtig war, insbesondere zuletzt, dass wir hier mehrere Wochen in Folge hier nicht ausbrechen konnten, also sprich ungefähr 13 Dollar bis was 14,70 Dollar, das wäre so das maximale Erholungsziel, was wir noch anlaufen können.
Alright, ja, viele weitere Fragen, viele weitere Coins, die wir hier alle nicht mehr unterbringen können, aber das Ganze kann ja noch After-Hour-mäßig im BTC Echo Telegram-Channel stattfinden. Als meine letzte Amtshandlung schille ich euch den also nochmal. @BTC Echo Chat, alles kleingeschrieben, hier könnt ihr dann mit Stefan, unter anderem mir und aber auch der großen BTC Echo Community über aktuelle Trends und Trades sprechen und eure brennenden Fragen zu allen kryptobezogenen Themen dort stellen. Wir freuen uns da auf jeden Fall auf euch. Ich habe es gerade schon angeteasert, das Format geht jetzt zukünftig ohne mich weiter. Wir ändern da so ein paar Sachen und konsolidieren hier und da. Ich habe dann meine eigenen Sachen noch am Laufen. Stefan, vielleicht kannst du ja schon mal so ein bisschen teasern, wie es jetzt hier mit dem Marktupdate zukünftig weitergeht, damit die Leute schon mal wissen, wie es nächste Woche ansteht. Ich glaube, ein bisschen technischer, mehr Chartanalyse erwartet euch auf jeden Fall.
Richtig. Ich werde jetzt mal irgendwie gucken, dass wir natürlich hochbrisante Themen, ne? Klar, wenn jetzt im Zuge dieser ganzen Iran-Geschichte irgendwas passiert, werde ich da kurz das irgendwie anreißen oder einmal kurz die Entwicklung ganz vielleicht kurz schildern. Es dürfte eher immer noch die Verzahnung mit TradFi sein, deswegen Johannes gliedert sich so ein bisschen aus und macht ein bisschen den Deep-Divigeren in den Crypto-Space zurück. Ich bin ja eher der quasi beides probiert immer zu mergen. Das ist quasi das Ziel. Und ich werde dann so gucken, dass wir so, ja, ich sag mal, 2, 3 Key-Charts oder Grafiken an sich ausgrabe für jeden Mittwoch, die wir kurz anführen. Oder die ich kurz anführe, die meiner Meinung nach dann auch gerade prägnant sind, also einen hohen Aktualitätsgrad ein Stück weit auch haben und die ansprechen und dann werden wir mehrheitlich tatsächlich mehr in die Charts gehen. Das heißt, da werde ich dann anstatt nur vielleicht 2 oder 3 Charts, wie es manchmal nur möglich ist oder wie heute, zu analysieren, dann auch mal mehr Charts rausholen. Ich werde dann auch mit euch probieren, wirklich interaktiv im beziehungsweise hier im Chat quasi darauf einzugehen, wenn irgendwelche Fragen sind, Unklarheiten sind oder so oder bestimmte vielleicht auch mal 1, 2 Exoten an Altcoins gefragt werden, dann gucke ich mir die einfach an und analysieren wir die zusammen, damit ihr quasi ein Gefühl habt, was ich gerade über das jeweilige Projekt denke. Wenn ich auch mehr Insights habe, bei manchen Projekten habe ich ja auch durchaus eine fundamentale Meinung, zusätzlich zum Chart, dann gebe ich die Parallel natürlich auch noch zum Besten. Also insofern vielleicht mehr Charts, mehr technisch, was könnte passieren und dann sehen wir einfach mal, wie sich das so ausspielt. Aber Johannes hat gerade schon gesagt, Montag bleibt Montag, Invest bleibt Invest und da gehen wir wieder, sind wir weiterhin zusammen als Team am Start. Einzig mittwochs werde ich alleine machen und Johannes kriegt dann sein eigenes Format noch zusätzlich. Insofern werde ich mit Sicherheit auch ab und zu mal reingucken und mal sehen, was da so los ist Und dann wird das mit Sicherheit eine gute Ergänzung sein. Und dann müsst ihr im Notfall am Mittwoch dann mit mir alleine vorlieb nehmen. Und dennoch Charts kriege ich auch so analysiert. In diesem Sinn, ich danke dir nochmal, Johannes, dass du dem Marktupdate so lange beigewohnt hast. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen.
Sehr gerne.
Und
ja, ich werde wahrscheinlich auch nochmal ab und zu im Chat vorbeischauen und ein bisschen den Chat spammen. Also gone bin ich nicht für immer sozusagen.
Okay, Juti. Ja, dann erstmal danke mal wieder für eure Aufmerksamkeit, ihr Lieben. Und dann gucken wir mal, heute Abend, wie gesagt, will Donny mal wieder vor die Kameras treten. Da wird es mit Sicherheit spannend werden. Wir kriegen gleich auch, glaube ich, Einzelhandelsumsätze aus den USA. Die dürften zahlentechnisch auch relevant werden. Denkt dran, Freitag kommt noch Arbeitslohnzahlen und der große Arbeitsmarktbericht der USA, der dürfte unabhängig davon auch Volatilität bringen. Insofern, es wird spannend werden und ja, die Kurse haben es ja in den letzten 24 Stunden schon wieder gezeigt. Johannes und ich waren einmal nicht am Chart. Prompt geht's hoch, erst gen Süden, dann wieder gen Norden. Also insofern, Volatilität dürfte uns erhalten bleiben. In diesem Sinn, ihr Lieben.